Ich lese diese Verse, Lukas 9, Abvers 57. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ewigkeit in die Zeit leuchte hell herein, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine, selge Ewigkeit. Amen. Ja, Nachfolge, was bedeutet das? Wenn man so vielleicht die Menschen fragt, dann denken sie, Nachfolge ist, wenn ich so regelmäßig dreimal in die Kirche gehe, so Ostern und vielleicht Pfingsten und dann noch an Weihnachten, auch regelmäßig, gell, so dreimal im Jahr. Das ist doch Nachfolge. Der andere sagt ja, wenn ich morgens aus dem Bett gehe und spreche da ein Morgengebet oder vielleicht zu jedem Essen meine Hände falte und ein Dankgebet, dann ist das Nachfolge. Der nächste sagt, wenn ich zu den Apis, hätte ich bald gesagt, zu den Krishona gehe, zu den Apis genauso, gell? Dann ist das doch Nachfolge. Wenn ich in Jugendkreis bin, wenn ich in Kirchenchor mitsinge, das ist doch Nachfolge. Und der Katholik sagt vielleicht, wenn ich regelmäßig vielleicht einmal oder zweimal den Rosenkranz bete, so, wir waren mal in Italien, da hing so einer, was sind das, so ungefähr 50 so Perlen da an der Kette und für jede Perle ein Vater Unser. Und wenn ich da 50 Mal praktisch das Vater Unser bete, dann bin ich doch ein guter Nachfolger Jesu. Ich möchte diese drei Menschen, diese drei Begegnungen heute ein bisschen betrachten mit euch und beim ersten möchte ich das so überschreiben, Nachfolge Jesu heißt nüchtern abwägen. Nüchtern abwägen, dem sagt Jesus, überlegt ihr das. Die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts. Nicht, wo er sein Haupt hinlege. Ja, Jesus war unterwegs nach Jerusalem. Es war sein letzter Gang. Dort war er unterwegs zum Passafest und wir wissen, dass er dann gefangen genommen wurde und hingerichtet, verurteilt, am Kreuz gestorben ist. Und auf diesem Weg, wo Jesus das Leiden vor sich sieht, kommt dieser Mann und sagt, ich will dir folgen, wo du hingehst, ohne Einschränkung. Und Jesus will ihm die Konsequenzen hier aufzeigen und ihm sagen, dass er eben nichts hat. Und genau unmittelbar vorher, in Vers 52, da sendet Jesus Boten vor sich her, die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, ihm Herberge zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem zu wandern. Sie haben ihn nicht aufgenommen. Er hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Das war ganz praktisch, das ist nicht irgendein theoretisches Wort. Das hat Jesus erlebt. Ja, aber ich möchte mal zunächst das Positive von diesem Mann sehen. Ich will dir nachfolgen, wo du auch hingehst. Ist es nicht großartig, dass einer kommt und sagt, die Sache Jesu ist so super, das ist sowas Wertvolles, es gibt nichts Größeres, dafür lohnt es sich, mein ganzes Leben zu investieren, egal was auf mich zukommt. Also ich will Jesus nachfolgen, egal was es für mich kostet. Das ist doch großartig. Wenn da einer zu uns kommen würde in unsere Gemeinschaft hinein und würde sagen, ja, ich bin total überzeugt von Jesus, ich will mein Leben für ihn investieren. Kann ich da bei euch irgendwas machen? Wir würden sagen, toll, auf dich warten wir schon lang. Wir brauchen einen Mitarbeiter im Jugendkreis und wir brauchen jemanden, der vielleicht hier putzen hilft und wir brauchen jemanden, der Moderation macht und der singt. Also super, bei uns bist du an der richtigen Stelle, wir haben Arbeit genug, du kommst gerade recht. So würden wir das wahrscheinlich machen. Ja, der ist überzeugt von Jesus und ich habe mich auch gefragt, fehlt uns das nicht oft? Diese Überzeugung, dieses Ergriffensein, wie bei diesem Mann. Christsein besteht nicht aus ein paar Paragraphen, dass ich sage, okay, die Bibel sagt das und das, jetzt muss ich das halt machen, um ein guter Christ zu sein. Oder ich komme, damit der Moderator zufrieden ist, ich weiß, Oliver, oder wie war dein Name, genau, der Olli zufrieden ist. Ja, wenn der dran ist, dann fragt er mich vielleicht hinterher, oh, wo warst denn? Und es wird ein bisschen peinlich, gell, wenn ich da nicht da bin. Also manche lassen sich ja auch wegen Pfarrer sehen oder wegen Prediger. Aber überzeugt sein von Jesus, so überzeugt, dass ich alles zurücklasse und mein Leben nur für Jesus investieren will. Spitze, dieser Mann. Und wir würden vielleicht sagen, Jesus, hättest du nur lauter solche Menschen. Leute, die sich für dich und deine Sache investieren. Dann sähe das Christentum ganz anders aus. Friedrich Nietzsche, dieser Gottesleugner und Spötter, sagte einmal diesen bekannten Satz, die Christen müssten bessere Lieder singen und erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Und da ist einmal einer von der Zugfahrt heimgekommen und hat gesagt, du, heute bin ich einem begegnet im Zug. Ich weiß nicht, was das für einer war. Entweder der hat ein Magengeschwür gehabt oder er war Christ. Der hat nicht so überzeugt ausgesehen. Ich weiß nicht, wenn Nietzsche diesem Mann begegnet wäre, ob er diesen Satz gesagt hätte. Der war begeistert von Jesus. Und Jesus sieht seine Begeisterung und er sieht, dass es eine Begeisterung des Augenblicks ist. Und wie begegnet ihm Jesus? Wie antwortet er darauf? Er schickt ihn nicht weg und sagt, ja du, das ist alles nur Strohfeuer bei dir. Gell? Und morgen ist schon wieder anders, also solche Leute, auf die kann ich verzichten. Ich habe genug Begeisterte, die heute Hosianna schreien und morgen kreuzige ihn. Da hat er ja Tausende gehabt. Er sagt auch nicht, ja super, komm zu mir, es wird alles gut in deinem Leben, Nachfolge, komm meine Nachfolge, das ist immer ein Freund, das ist immer toll, ja, bin ich bei dir, wunderbar. Nein, bevor dieser Mensch sich einlässt auf die Nachfolge Jesus, sagt ihm Jesus klar, was auf ihn zukommt. Bei Jesus müssen wir nicht die Katze im Sack kaufen, sondern Jesus ist von Anfang an offen. Er sagt uns die Wahrheit. Und so ging es ja ihm selber, wir haben es vorhin gelesen, in Samaria, in dieser Stadt, und so ging es ihm am Kreuz dann hin, ja, dass man ihn abgelehnt hat, dass man ihn nicht wollte, dass ja eben der Kreuzesweg sein Weg war. So arm ist Jesus geworden. Und er fragt praktisch diesen Mann, bist du bereit, mit mir zum Kreuz zu gehen? Wohin du gehst, hat er gesagt. Bist du bereit, auch diesen Weg zu gehen? Das ist ja die letzte Konsequenz, die auf einen Nachfolger Jesu zukommt. Und wir wissen nicht, was bei uns geschieht. Und wir haben, sagen Sie immer wieder, meine Frau und ich, wir haben gesagt, wird Deutschland nochmal aufwachen? Bei dem, was uns momentan so begegnet. Aber ich habe gesagt, nee, ich glaube, wir wachen nicht mehr auf. Wir sind gerichtsreif. Und es wird uns Christen auch mittreffen. An anderer Stelle sagt Jesus in Johannes 15, haben Sie mich verfolgt, wie viel mehr werden Sie euch auch verfolgen? Oder wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Jesus nachfolgen, unser erster Gedanke heißt, nüchtern abzuwägen. Willst du das? Oder bist du bereit? Das will niemand. Aber bist du bereit? Jesus sagt ja mal, wer einen Turm bauen will, der soll vorher die Kosten überschlagen, ob er es hinausführen kann. Also es ist nicht alle Tage Sonnenschein. Was heißt es, Jesus praktisch nachfolgen? Unser evangelischer Landesbischof A.D., Dr. Gerhard Meyer hat einmal gesagt zu diesem Text, hat er diese wunderbaren Auslegungen geschrieben. Das ist kein lieber Jesus für Samtsofa. Das ist ein Herr, der die Dinge beim Namen nennt und nur solche Jünger brauchen kann, die bereit sind, mit ihm ins Leiden zu gehen. Das ist Nachfolge. Jesus nachfolgen heißt bereit zu sein, von den Klassenkameraden Spott zu ertragen. Gehst du auch zu denen da hinten drüben, da ganz in dem Sackessel oder wo? Ja, weiß nicht, ob es da weitergeht. Genau, mit der Bibel in der Hand. Also, Jesus nachfolgen heißt bereit zu sein, sein Leben zu lassen, wie es Millionen unserer Glaubensgeschwister tun. Fast 300 Millionen Christen werden verfolgt. Und lassen ihr Leben um Jesu willen. Lassen alles los. Ihre Familie, ihre Heimat, ihr Hab und Gut, um an Jesus festzuhalten. An diese Konsequenz erinnert Jesus den Mann, der von ihm so begeistert war. Jesu Nachfolge ist, sage ich mal, eine ärmliche Sache. Das geht nicht im Mainstream, dass man da mitläuft, wo alle schreien. Jesus ist nicht ein Markenartikel, den jeder haben will, da kostet es, was es will, oder wie heißen die Dinger alle und so. Ich weiß gar nicht, was gerade in ist. Ist Oliver oder was ist denn gerade in? Ich habe gar keine so schäbige Dinger an und keinen Markenartikel da. Sorry, war nicht so gemeint. Gell? Genau, also bei mir, ich habe auch keinen Markenartikel. Kannst du mal hinten reinschauen? Nee. Also Jesus ist kein Markenartikel wie Mercedes oder Rolls-Royce oder wie auch immer, sondern ist ein No-Name. In den Augen dieser Welt ist die Sache Jesu eine ärmliche Sache, ja. Und von Spott begleitet und wie gesagt, Jesus letztlich Hohn bis hin zum Kreuz. Jesus nachfolgen heißt nüchtern abwägen, ob ich diese Konsequenzen auf mich nehmen will. Und doch, ich möchte nicht bei dem Negativen stehen, und doch ist es die herrlichste Sache und das Größte überhaupt, und das Lohnenswerteste, was es gibt auf dieser Welt, Jesus nachzufolgen. Vor kurzem habe ich einen alten Mann besucht und die Älteren, die können ja nicht mehr so viel behalten, wie die vergessen dann den Kuchen mitzunehmen und so. Und dann lese ich zum Geburtstag immer den Psalm, so alt wie sie werden, und dann können sie hinterher noch überlegen, das kriegen sie meistens noch zusammen, wie alt sie geworden sind. Und wenn der war 84, dann habe ich in Psalm 84 gelesen. Und da heißt es so schön, unter anderem sind viele, viele schöne und bekannte Worte drin und dann heißt es, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Die Söhne Korah sagen, 3 Jahre, 1000 Tage sind nichts gegenüber einen Tag in der Gegenwart Gottes. Und ich möchte nicht 1000, ich habe gestern oder vorgestern mit meinem Nachbar gesprochen, der leiht bei mir immer so eine Biertischgarnitur aus und die haben gestern Geburtstag gefeiert. Kam er so ins Gespräch, alle möglichen Fragen und ich habe ihm das gesagt, ich möchte nicht tauschen. Mit allem Reichtum dieser Welt. Es gibt nichts Größeres und Kostbareres, als Jesus nachzufolgen. Was hat ein Leben für einen Sinn, wenn ich nur von Reichtum lebe? Ist mir letztes Mal auch so bewusst geworden, was ist dein Leben? Du kommst nackt auf diese Welt und du gehst nackt wieder. Und alles andere ist nur Leihgabe. Du darfst Verwalter sein dafür, aber es gehört dir nichts. Deine Frau, deine Kinder, dein Haus, alles. Und wenn ich das verwalten darf für den, der mir es gibt, das ist doch der Sinn. Nicht für mich verzehren und meine, ich kann irgendwas dadurch gewinnen. Gott vertraut es mir an und ich will es für ihn verwalten. Für ihn zu leben ist das Einzige, was bleibt, das schafft Frucht für die Ewigkeit und das erfüllt heute schon mein Leben, auch wenn es manchen Spott und manche Konsequenzen gibt. Also überschlag die Kosten, ob du das willst. Das zweite, Nachfolge Jesu bedeutet, Jesus über alles zu stellen. Der kommt oder auf den geht Jesus zu und sagt, jetzt habe ich fortlaufenden Erfolg, er sagt, folge mir nach und er sagt, nee, lass mich vorher noch hingehen und meinen Vater begraben. Und Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Folge du mir nach. Also Jesus über alles zu stellen, auch über den Vater, auch über die Kinder, auch über die Frau, auch über die Eltern. Jesus ergreift hier die Initiative und sein Ruf ist ganz deutlich zu ihm und sagt, folge mir nach. Und es kann ja sein, dass einer von uns auch heute diesen Ruf persönlich hört, dass Jesus sagt, folge mir nach. Und dieser Ruf war so klar wie am Anfang des Evangeliums in Kapitel 5, wo Jesus da kommt in die Stadt hinein und da sitzt dieser Zöllner Matthäus, der auch Levi heißt, der übrigens Matthäus-Evangelium geschrieben hat. Und Jesus geht an sein Zollhaus hin und sagt, Matthäus, folge mir nach. Und Matthäus verlässt alles, macht seinen Laden dicht und folgt Jesus nach. Und genau dieser Ruf ist hier bei dem Mann, Jesus sagt, folge mir nach, so wie dem. Und er verlässt nicht sein Häuschen, sondern er sagt, ich muss erscheinen und meinen Vater begraben. War das nicht Ein gutes Argument ist nicht eine billige Ausrede. Der hat sich das gut überlegt. Vielleicht lag ja der Vater schon im Sterben. Vielleicht war er schon gestorben. Aber vielleicht hat er noch lange gelebt. Denn es war die Pflicht, die Mose geboten hat, dass der älteste Sohn den Vater ehrt und dass er ihn versorgt bis zu seinem Tod. Und es kann ja sein, dass dieser Vater noch 5 Jahre oder 30 Jahre gelebt hat. Aber ich trage Verantwortung für meinen Vater, so hat er Jesus gesagt. Und wenn ich diese Verantwortung nicht mehr habe, dann bin ich bereit, dir zu folgen. Wie auch immer es ist nicht hat, wenn Jesus sagt, lass den Vater, folge mir nach. Wenn Jesus dich ruft in seine Nachfolge, dann erwartet er von dir sofortige Nachfolge, sofortigen Gehorsam. Das heißt, Jesus über alles zu stellen, und wenn du noch so verstandesmäßig gute und wichtige Argumente hast, die stichhaltig sind, oft gibt es ja so billige Ausreden, ich habe keine Zeit und weiß was ich. Wenn Jesus ruft, dann duldet er keinen Aufschub. Dann heißt es gleich. Von Abraham, unserem Glaubensvater, lesen wir, Gott hat ihn gerufen. Was hat er gesagt? Abraham, geh aus deinem Vaterland, aus deiner Heimat in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und dann heißt es gleich, und Abraham zog aus. Und dann sind 40, 50 Jahre drüber gegangen. Nach 25 Jahren mit 100 hat er diesen verheißenen Sohn bekommen. Und dann war dieser Isaak vielleicht 20, 15, 20, 30. Und dann redet Gott wieder und sagt, Abraham, opfere mir deinen Sohn Isaak. Und dann sagt er, Abraham, ach, lass ihn mir doch noch ein paar Tage oder ein paar Jahre. Ich will ihn dir schon opfern, aber wir verstehen uns so gut. Das ist mein einziger. Nein, als Gott ihn gefordert hat, da heißt es im nächsten Vers, und Abraham zog früh am Morgen los. Das muss ich mal vorstellen. Gott sagt etwas und er zog früh am Morgen los. Dann hat er gesagt, ach, ich will es noch rausschieben, ich will das noch vorher. Ich erinnere mich noch an einen Teenie-Kreis, war auch so wie ihr jetzt da, da haben wir eine Teenie-Stunde fast, gell? So, und da haben wir dann die Jungs bei meiner ersten Stelle, dann Geislingen an der Steige, da haben wir die nach Hause gefahren nach der Teenie-Stunde. Und dann war so die vorletzte Station, sind noch ein paar, und dann habe ich noch so 3 Kilometer, glaube ich, waren sie, ich weiß nicht mehr so ganz genau, gehabt, wo ich noch einen allein im Auto gehabt habe. Und dann habe ich gedacht, jetzt fragst du ihn ganz konkret. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Egal, aber das ist mir noch hängen geblieben. Und ich habe gesagt zu ihm, du, wie schaut es eigentlich aus mit deiner Nachfolge? Ist Jesus wirklich der Herr in deinem Leben? Da sagt der Herr Christoph, ich möchte es eigentlich schon Jesus nachfolgen, aber ich bin noch jung und ich möchte erst noch das Leben genießen. Es gibt noch so viele schöne Dinge und ich will erst noch so das, was ich so mir ausgedacht habe und wünsche. Und wenn ich dann mal alt bin, dann will ich das tun. Geh aus deinem Vaterland. Und Abraham zog aus, opfere mir deinen Isaak. Und Abraham ging früh am Morgen los. Paulus, als er in der Nacht dieses Gesicht hat von dem Mann aus Mazedonien, ja, der sagt, komm herüber und hilf uns. Da heißt es, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen. Alles stehen und liegen lassen. Und gegangen, weil Gott ihn gerufen hat durch diesen Mann, durch dieses Gesicht. Und Jesus sagt einmal, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Da wird es zum Götzen. Denn Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Jesus nachfolgen heißt, ihn über alles zu stellen. Und wenn er mir was sagt, wenn er mich ruft, dann gilt es, alles andere zurückzustellen. Und ich weiß, wenn Jesus dich ruft und wenn du mit allen Konsequenzen ihm nachfolgst und sagst, jawohl, auch wenn meine Eltern vielleicht nicht dafür sind. Es gab viele Missionare, die in die Mission gezogen sind, wo die Eltern kein Ja gehabt haben. Und ich bin überzeugt, wenn Jesus einen Menschen beruft, der ihm gehorsam ist und sofort folgt, dann wird er trotzdem die Familie nicht vernachlässigen. Und solch ein Mensch wird dann trotzdem, und vielleicht noch mehr, für seine Familie sorgen. Wer aber Jesus nicht an erste Stelle stellt, der stellt oft auch seine Familie nicht an erste Stelle oder an zweite Stelle. Vernachlässigt sie oft auch. Lass die Toten ihre Toten begraben. Wen meint denn Jesus damit? Lass die Toten ihre Toten begraben. Wer ist denn tot? Können Tote andere begraben? Das geht doch gar nicht. Wie kann ein Tote einen Toten begraben? Lass die Toten ihre Toten begraben. Da spricht Jesus wohl von den geistlich Toten, wie auch Paulus einmal schreibt im Epheserbrief, auch ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden. Aber er hat uns lebendig gemacht, oder die lebendig gemacht, schreibt ein Kolosserbrief, die ihr tot wart in euren Sünden. Also lasst die Toten ihre Toten begraben, heißt die, die Jesus nicht kennen, die können die Toten begraben. Meint es jetzt, dass ich auf keine Beerdigung mehr gehen soll? Oder dass ich keine Beerdigung mehr halten darf? Das sind ja die Toten, die nicht an Gott glauben, ja, die können das machen. Ja. Nein, ich halte gern Beerdigungen. Nicht, weil die Leute sterben, aber weil das eine Möglichkeit ist, wo ich Menschen das Evangelium sagen kann, die nie in die Kirche kommen. Und das ist meine Botschaft bei Beerdigungen. Dass ich schon den Verstorbenen ehren möchte durch den Lebenslauf, aber dann richtet sich meine Botschaft an die. Und ich weise sie auf die Ewigkeit hin. Und dass wir alle sterben werden und dass wir alle vor Gott stehen. Und dass es eine Hoffnung gibt für die, die glauben. Das meint es nicht. Beerdigungsfeiern sind oft große Möglichkeiten. Aber Jesus spricht schon eine tote Christenheit an, deren ganzes Frommsein in der Tradition besteht. Und es wird nirgends so viel gelogen wie auf Beerdigungen, hat mal jemand gesagt. Ja, da sind dann alle Menschen gut, die gestorben sind. Die waren nur gut im Leben. Was die Welt heute braucht, sind Menschen, die sich nicht fromm herausreden, sondern die sich von Gott senden lassen. Jesus sagt nichts gegen die Toten und nichts, dass man die nicht beerdigen darf, sondern Jesus weist hin auf das viel, viel Größere, nämlich das Evangelium zu sagen, geh du hin, es gibt genug, die die Toten begraben können, aber geh du hin und verkündige das Evangelium. Er sagt, das ist die Dringlichkeit für dein Leben, wenn du mir nachfolgst. Da geht es um das eine, dass du Jesu Name groß machst, dass du ihn verkündigst, wo er dich hingestellt hat. Vielleicht auch mal in die Mission, aber zu Hause in deinen Kameraden, deinen Nachbarn, deiner Familie. Und Jesus sagt hier auch, ein bisschen später, Kapitel 10, gleich am Anfang, die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige, darum bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sind. Er sagt, es gibt genug Leute, die alles Mögliche tun, die Toten begraben können. Aber bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Arbeit. Das ist die Dringlichkeit für uns Christen. Das ist das, was vorne ansteht. Über allem. Ich habe mich da auch gefragt, ist die Ernte wirklich groß bei uns? Ich denke, das ist bei uns in Deutschland ist es eher umgekehrt. Da gibt es viele Arbeit, aber wenig Ernte. Viel wird das Evangelium gesagt und wenig Frucht. Es gab auch andere Zeiten, aber vielleicht ist es jetzt woanders dran. In der Ukraine, da wächst die Gemeinde momentan sehr stark durch den Krieg, durch die Not, durch das Sterben, das Leid. Und trotzdem, wir sollen nicht müde werden, zu bitten, dass Gott Arbeiter sendet. Und das heißt auch, dass ich selber bereit bin. Ich kann nicht nur beten, sende Arbeiter, sondern das beinhaltet, dass ich bereit bin und sage, Herr, ich will ein Arbeiter für dich sein. Vielleicht, wenn ich mich nur noch irgendwo am Rollator dahinschleppen kann, in meiner Nachbarschaft oder wenn ich Besuch kriege von meinen Enkeln oder was auch immer. Ich will ein Arbeiter für dich sein. Ich will mich von dir gebrauchen lassen. Ich bete jeden Tag für unsere Nachbarn. Und ich suche in den Gesprächen immer wieder auf Jesus zu kommen. Und als Jesaja einmal, Gott dem Jesaja mal gesagt hat, wen soll ich senden? Wen? Wer will unser Bote sein? Sagt Jesaja, hier bin ich, sende mich. Jesus nachfolgen, war unser zweiter Gedanke, heißt, ihn über alles zu stellen. Und das dritte, könnt ihr noch, ja, ist warm, aber geht's noch? Braucht ihr einen Schluck Wasser? Habt ihr? Brenz, gut, nachher. Also, das dritte, Jesus nachfolgen, heißt entschlossen nach vorne zu blicken. Der sagt, ich muss noch schnell heim, ich will dir schon folgen, aber ich muss noch schnell heim und Tschüss sagen. Doch verständlich, oder? Kann ja einfach abhauen, die wissen doch gar nicht, wo ich bin. Und Jesus sagt, wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Also wieder einer, der sich Jesus anträgt, aber diesmal nicht uneingeschränkt, sondern er will nochmal zurück. Wie begegnet Jesus solch einem Menschen? Wie diesem Teenie, der sagt, Jesus schon, aber mit 80 oder mit 75 dann, wenn ich das Leben so hinter mir habe, wenn ich es genossen habe in vollen Zügen, dann will ich schon noch Christ werden. Jesus hält ihn nicht zurück. Er sagt, nee, das geht doch nicht. Ich habe so einen wichtigen Auftrag. Du kannst doch nicht nochmal zurückgehen. Du musst doch mir nachfolgen. Wie viele Menschen haben schon den Ruf Jesu in die Nachfolge gehört? Und wollten ihm auch wirklich nachfolgen. Und sie haben es Jesus auch in ihrem Herzen versprochen, dass sie ihm nachfolgen wollen. Und dann wollten sie vorher noch was anderes machen, wie gesagt, und es kam nie mehr dazu. Ich erinnere mich an einen Sohn eines Kollegen von mir, ein Prediger, der schon längst im Ruhestand ist, den ich sehr geschätzt habe, dieser Sohn ist ungefähr mein Alter. Und er hat mir mal erzählt, Christoph, ich habe eigentlich den Ruf Gottes gehabt in den hauptamtlichen Dienst. Aber ich hatte da eine Freundin und dann wollte ich die vorher noch heiraten und dann in den Dienst gehen. Da hat sie geheiratet, aber sie sind nie gegangen, weil sie diesen Weg nicht sehen konnte. Und so blieb er Gärtner, wie er gewesen ist. Und es hat nicht lange gedauert, dann ist diese Ehe auseinandergegangen. Ich sage nicht, dass es immer so ist, aber das eine, es ist nie mehr zu dieser Nachfolge gekommen oder zu diesem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Es gibt also Leute, die versprechen Jesus und wollen ja, aber dann kommt so viel dazwischen, machen sie vorher noch was anderes, dann wird nie mehr was draus. Aber es gibt auch andere, die sich schon auf dem Weg mit Jesus gemacht haben, die sich als Kind einmal entschieden haben und gesagt haben, Jesus, jawohl, ich folge dir nach. Und dann haben sie Jesus wieder verlassen. So wie beim ersten Punkt. Weil eben das Kreuz kam, weil eben der Spott kam, weil die Not kam um Jesu Willen. Und es gibt Situationen in der Nachfolge, da kommt man an die Grenzen, innerlich und vielleicht auch körperlich. Ja. Und da bist du dran und da denkst du, hat's überhaupt einen Wert, stimmt das alles, wem bin ich da gefolgt? Ich kann mir den Abraham gut vorstellen, als die Hungersnot gekommen ist damals und als sein Vieh verendet ist und seine Knechte dran waren und nichts mehr zu essen und zu trinken gehabt haben, dass Abraham gesagt hat, wem bin ich denn eigentlich gefolgt? Stimmt denn das, was ich hier erlebe, mit der Verheißung Gottes überein? Da kommt plötzlich alles in Zweifel. Das, was du weißt vom Glauben und die Verheißungen, die Gott dir gibt, weil das die Situation ganz anders aussieht, als Jesus dir versprochen hat. Und dann zu sagen, wie ein Hiob, Herr, haben wir Gutes empfangen und sollten das Böse nicht auch annehmen. Und zu wissen, dass alles nach seinem Willen geschieht, ist mir letztes Mal auch groß geworden. Es fällt kein Haar von deinem Haupt ohne seinen Willen. Nicht, weil Gott das vielleicht zulässt. Nein, er will das. Und das will ich festhalten. Wenn es in so eine Situation hineingeht, dass ich sage, Jesus, auch wenn ich dich nicht verstehe und den Weg nicht verstehe, aber es ist dein Wille. Du lässt nicht nur den Satan das machen in meinem Leben, sondern du willst es, weil es mir zum Besten dient und zum Segen dient, auch wenn ich es nicht verstehe. Ich hoffe, dass ich das dann fassen kann und mich daran halten kann. Und als das Volk Israel mit jubelnden Händen ausgezogen ist aus der 400-jährigen Sklaverei in Ägypten, Gott durch diese 10 Plagen sie mit starker Hand herausgeführt hat, und dann sind sie jubelnd losgegangen. Halleluja, Halleluja, großartig, preis den Herrn. Und dann kam in die Wüste, ist das Essen ausgegangen, das Wasser ausgegangen. Und dann war es aus mit Halleluja. Dann haben sie die Fäuste geballt. Mose, warum? Und dann ging der Blick zurück. Und plötzlich wurde diese Sklaverei glorifiziert. Und sie sprechen von den Fleischtöpfen Ägyptens. Da hatten wir Essen. Als ob das Essen das Wichtigste wäre. Wie gut hatten wir es. Und der Blick ging zurück. Und jetzt sagt Jesus, wer seine Hand an den Pflug legt und sie zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Der Liederdichter sagt einmal, führst du mich durch raue Wege, die werden nicht ausbleiben. Gib uns auch die nötige Pflege, denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. Und in solchen Situationen, es ist immer wichtig, dass wir auf Jesus schaut, aber in solchen Situationen ist es noch wichtiger, ist es alles entscheidend, dass ich da auf Jesus schaue und dass ich nicht zurückschaue auf die zu den Fleischtöpfen Ägyptens, sondern dass ich auf ihn vertraue und sage, Herr, du kannst uns auch aus dem Felsen Wasser geben und du kannst aus den Steinen Brot machen. Ich schaue auf dich. Kann man sich menschlich nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in den Bergen wart, wahrscheinlich alle schon mal. Und wenn dann so ein Wetter ist wie heute, wenn man dann morgens um 5 Uhr losgeht, ja, wenn du um 10 Uhr losgehst, dann gehst du und dann irgendwann, boah, und dann strahlst du noch zurück von der Felswand, ja, boah, da willst du nicht mehr weiter. Und als unsere Kinder klein waren, und dann, Papa, Pause, und Papa, Hunger, und Papa, Durst, und Papa, will nicht mehr, und so, gell. Und dann hast du immer gesagt, okay, komm, ein bisschen geht's noch, und ja, komm, jetzt gehen wir noch ein Stück leer, und immer wieder versucht, und dann, wenn es gar nicht mehr gegangen ist, haben wir gesagt, komm da vorne, bis dahin noch, das war dann das Letzte, haben wir gesagt, bis dahin noch, ja, und dann sind wir halt noch bis dahin, und dann haben wir Pause gemacht, und wenn du gelaufen bist mal, und ruhst aus, dann willst du nicht mehr, dann hast du schwere Glieder, wenn du aus dem Tritt kommst, also die erste Pause, die musst du so weit rausziehen wie möglich. Am besten keine zu machen. Aber wenn du so am Ende bist und denkst, jetzt geht's nicht mehr, ja, am besten so ein Schlauch da im Rucksack, da wo du dann immer marschieren kannst, gell? Ja, und wenn du denkst, jetzt geht's nicht mehr im Glauben, jetzt geht's nicht mehr, dann hilft dir es nichts, wenn du denkst, boah, im Kühlschrank daheim in meiner Ferienwohnung, da steht eine Cola, frisch gekühlt, boah, ey, super. Ja, oder der Pool, der da unten ist, gell, der auch noch in der Ferienanlage ist, das hilft dir nicht. Oder wenn du auf den Weg schaust und sagst, oh, jetzt geht's da noch runter und oh, geht noch steil hoch, das hilft dir auch nicht. Was hilft? Wissen wir alle. Aufs Ziel zu schauen. Zu sagen, da will ich hin, das lohnt sich. Da wird alle Mühe belohnt, wenn du dann da oben, das ist ein Freiheitsgefühl, wenn du da oben stehst und siehst ringsum, wie alles unter dir ist, das ist total super. Und das ist das Einzige, was Jesus sagt, wenn du deine Hand an den Pflug legst und wenn es dir dreckig geht, dann hilft dir das alles nichts, wo du auch hinschaust. Das Einzige ist, wer seinen anderen Pflug legt und sieht zurück, dass du nach vorne schaust, auf das Ziel, das Jesus dir bereitet hat. Das ist das Einzige, was dich motiviert, nach vorne zu gehen. Als Paulus auf seinen Missionsreisen viele, viele Widerstände erhalten hat, Schläge gekriegt mit Stöcken, mit Peitschen, immer wieder ausgestoßen wurde, gesteinigt wurde, dass er tot lag. Vielleicht war er sogar tot, ich weiß nicht genau, aber die Brüder kamen um ihn und es kam wieder Leben in ihn. Vielleicht war es ein Auferstehungswunder, ich weiß es nicht genau. Oder er war nicht ganz tot, aber er war fast tot. Und Schiffbruch erlitten und was weiß ich was alles. Da hätte er lang sagen können, oh, es lohnt sich nicht. Boah, ist das mühsam, mit Jesus zu gehen. Aber was sagt er? Ich vergesse, was da hinten ist. Wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis, der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Das hat ihn motiviert, weiterzumachen. Ausstrecken nach dem Ziel. Jesus sagt quasi diesen, wer mir nachfolgen will, der muss alle Brücken abbrechen. Der kann nur nach vorne sehen. Wenn er das nicht tut, dann wird er stranden und straucheln. Sadhu Sundar Singh, dessen Onkel war so reich und hat zu ihm gesagt, er war kein Christ, hat zu ihm gesagt, wenn du deinen Glauben behältst, dann enterbe ich dich, dann wirst du nichts bekommen. Und wenn du Jesus absagst, kriegst du alles. Und Sadhu Sundar Singh dichtet dieses schöne Lied, ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir, niemals zurück, niemals zurück. Nachfolge ist nicht ab und zu mal in den Gottesdienst zu gehen, zu der Grischoner Gemeinde hier in Herbrechtingen. So ganz unverbindlich, sondern heißt Jesus mit in den Alltag hineinnehmen. Ich komme zum Schluss, seid schon ein bisschen unruhig, ich merke das hier vorne, ist auch lang genug. Ich muss ja auch noch grillen nachher. Also wie diese drei sich entschieden haben, ob da überhaupt einer Jesus nachgefolgt ist, das lässt die Bibel offen. Es steht nichts, da können wir nur spekulieren. Da können wir weiterdenken. Ich denke, es ist vielleicht ganz bewusst von der Bibel offen gelassen. Damit wir weiterdenken und sagen, wie ist eigentlich bei mir? Bin ich einer, der hier die Konsequenz gezogen hat, der die Entscheidung getroffen hat, wie Oliver am Anfang gesagt hat, der sich entschieden hat, oder bin ich einer, wo es offen ist in meinem Leben, wo man nicht so richtig weiß und die anderen auch nicht wissen, ist er jetzt dabei oder ist er nicht dabei, wie geht es eigentlich mit seinem Leben aus? Ich wünsche dir, dass du auf diesen Ruf Jesu, folge mir nach, so wie Matthäus antwortest, der alles verlässt und sagt, Herr, hier hast du mein Leben, wo du mich hinführst. Ich bin bereit, jetzt und heute und jeden einzelnen Tag, jeden Tag eine Entscheidung, mit dir zu gehen und dir nachzufolgen. Deine Sache, die lohnt sich. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns adelst und würdigst eigentlich, dir zu folgen. Es gibt nichts Größeres und nichts Sinnvolleres, nichts Wertvolleres, als in deinem Dienst zu stehen, dir zu gehorchen. Lass uns das einfach alle so groß werden. Wir können das nicht in uns selber wecken, aber zeig uns das, wie kostbar es ist, dir dienen zu dürfen. Und danke, dass du uns ein großartiges Ziel gibst. Du sagst nicht nur den Abraham, geh einfach ins Nirvana oder ins Nirgendwo, sondern in das Land Kanaan. Das hast du ihm zugesagt und das verheißt du auch all denen, die dir nachfolgen. Das himmlische Kanaan, dieses Ziel, für das es sich lohnt, wirklich alle Mühen, allen Schweiß, alle Strapazen auf sich zu nehmen. Aber wir gehen nicht nur diesen Weg, weil wir dieses Ziel vor Augen haben, irgendwie schön mal im Himmel zu sein, sondern weil du uns vorangehst und weil wir auf dich letztlich schauen und weil wir dort dir begegnen werden und dich schauen dürfen von Angesicht zu Angesicht in alle Ewigkeit. Und das wird all unsere Vorstellungen bei weitem übertreffen. Danke, Herr, für dieses große Geschenk deines Rufes an uns. Hilf uns, dass wir wirklich ein ganzes, uneingeschränktes Ja dir geben, jeden Tag neu. Amen.